Weil das Schöne an der Gründung ist ja eben das, was ich eben gerade angesprochen hatte, man wächst ja auch so persönlich total. Also so, wenn Leute zu mir sagen, was passiert eigentlich, wenn es nicht funktioniert, dann sage ich so, das ist eigentlich noch das Geringste, weil du lernst ja so viel über dich, über das Leben, keine Ahnung, mit Herausforderungen umzugehen, wenn du so ein Projekt startest, ne? Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Folge, dem Kalten Wasser Podcast. Ich bin Tilman Vorhoff und ich interviewe hier jeden Dienstag spannende Leute, die inspirierende Gründungsgeschichten oder andere Geschichten rund ums Ausbrechen aus der Komfortzone mitbringen. Und heute ist es so, dass ich die liebe Jennifer Färber von Roh Kombucha dabei haben durfte, die im Herzen Hamburgs eine Manufaktur aufgebaut hat, rund um das Getränk Kombucha. Man muss natürlich zunächst erstmal ein bisschen darüber unterhalten, was ist überhaupt Kombucha, was kann Kombucha, wieso ist Jennifer auf Kombucha gekommen. Und ja, bevor wir dann so ein bisschen einsteigen in die Reise des Aufbaus eines Unternehmens rund um dieses Erfrischungsgetränk. Und falls ihr gleich an irgendeiner Stelle merkt, hey, ich habe hier gerade richtig was mitgenommen und das war echt ein Key-Learning für mich, dann teilt doch gerne die Stelle. Da gibt es jetzt bei Spotify auch eine coole Funktion, dass man auch ab einer bestimmten Zeitmarke teilen kann. Einfach dann ab der Zeitmarke auf das Teilen-Symbol klicken und dann kann man auswählen über so einen Hebel oben, dass man ab diesem Zeitstempel teilen möchte. Teilt einfach dann ab dieser Lieblingsstelle von euch bei Instagram oder schickt es persönlich irgendwem zu. Falls ihr es irgendwie in eure Story packt oder bei LinkedIn teilen möchtet mit euren Key Learnings zum Beispiel, markiert mich einfach und dann gibt es als kleines Dankeschön auch in der nächsten Folge einen kleinen Shoutout in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge mit Jennifer. Ja, hallo Jennifer.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist. Du bist Gründerin von Roh Kombucha, Erfrischungsgetränk. Für viele vielleicht noch nicht das gängigste Erfrischungsgetränk. So Mate hat man mittlerweile, hat sich rumgesprochen, was das so ist.
It's the new thing nach Mate und Kokoswasser.
Genau, vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, damit wir alle abholen, die hier zuhören, was ist eigentlich das, worum sich dann auch deine Reise oder dein Aufbau des Unternehmens, was dahinter steckt, überhaupt so dreht? Was ist Kombucha?
Frage, was ist Kombucha? Kombucha ist ein fermentiertes Teegetränk, kommt ursprünglich aus Asien. Es gibt so verschiedene Geschichten, ob Kombucha jetzt schon 3000 Jahre alt ist oder 4000 Jahre oder 2500. Auf jeden Fall ist es echt ein Getränk mit einer Geschichte ursprünglich aus Asien. Ist dann irgendwann mal über Russland nach Europa, nach Deutschland. Und dann gibt es auch da wieder verschiedene Geschichten, dass es früher in Krankenhäusern verkauft worden ist. Weil ihm Kombucha wird ja eine probiotische Wirkung zugeschrieben, das heißt durch die Bakterien eben gut für den Darm sein soll. Und dann tatsächlich auch in deutschen Apotheken, es war tatsächlich noch so 1980 rum, irgendwann wurde es dann eingestellt in den Apotheken. Warum, das weiß ich leider auch gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat es schon so ein bisschen eine Geschichte in Deutschland und das Ergebnis von dieser ganzen Apothekergeschichte war, dass irgendwann eine Marke sich etabliert hat im deutschen Handel, Carpe Diem heißt. Das sind so die, die man dann noch kennt, wenn man so das Wort Kombucha sagt, Carpe Diem, habe ich irgendwas im Kopf. Und das war es dann erstmal so. Ein paar Jahrzehnte gab es dann erstmal nur das Getränk und dann fing das so vor 5 bis 10 Jahren an, wieder ein Thema zu werden, aber eben noch gar nicht so in Deutschland, sondern eigentlich eher so ein bisschen auf dem amerikanischen Markt und in dem englischen Markt. Und jetzt ist es auch ein Thema in Deutschland geworden. Und der Grund, woher ich Kombucha erstmal kenne, ist von meiner Oma. Die kommt aus Russland. Die hat das damals auch gemacht und für meinen Vater ist damit aufgewachsen. Meine Mutter hat das auch bei uns gemacht zu Hause. Es wird viel fermentiert. Kefir kennst du bestimmt auch, ne? Auch ähnlich fermentiert, genau. Andere Bakterienstämme, aber auch fermentiert. Damit bin ich aufgewachsen. Fand es aber eine Zeit lang gar nicht so lecker, weil es auch echt so ein eigener Geschmack ist. Man musste auch erstmal darauf kommen, auf dieses Fermentierte.
Ich war in Amerika nach meinem Abi auf so einem Bauernhof zusammengelebt mit Menschen mit Behinderung. Und da hatte auch irgendwann jemand, da haben wir halt auch die eigene Milch gehabt und so weiter, eigene Butter hergestellt und irgendeiner von den weiteren Freiwilligen.
Hast du das auch richtig gelernt? Richtig selber?
Aber einer von den Freiwilligen, also wir haben halt viel mit den Menschen mit Behinderung viel gemeinsam gemacht, also einfach zusammen den Hof sozusagen bewirtschaftet, also Kühe gemolken, die Felder bestellt und so weiter und so fort. Aber da war auch einer von den Coworkern, so hießen wir, die Freiwilligen dabei, der hatte irgendwann halt dieses riesige Glas mit so einem schwammigen Etwas oben drin, was da so rumschwamm. Also er hat auch seinen Kombucha selber hergestellt.
Das war das erste Mal, dass du von Kombucha gehört hast?
Genau, da habe ich das mir auch probiert. Und das, was du auch gerade halt beschrieben hattest, das ist schon so ein gewöhnungsbedürftiger Geschmack gewesen. Wie bei Mate ja auch. Also Mate hat bei meinem ersten Mal auch nicht so geschmeckt. Da
auch Kaffee.
Gewöhnt man sich da den
Same oder, thing.
Kaffee,
oder Bier. Das erste Mal ist immer so. Was komisch. Ist das? Was ist das eigentlich?
Genau. Von daher kann ich das voll nachvollziehen, dass du sagst, das ist auch so ein eigener Geschmack. Da muss man erstmal reinkommen.
Aber dann wird man süchtig. Und dann wird man echt süchtig.
Genau, und ich habe es nämlich auch hier in Deutschland dann viel gesucht, aber gar nicht so viel gefunden. Und das ändert sich ja jetzt gerade. Dann vielleicht nochmal dieses glibberige Etwas, was auch ein wichtiger, essentieller
Scoby. Das Herzstück, Teil des Scoby. Das Herzstück der Herstellung, der Scoby. Scoby steht ja für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Das ist ja quasi so eine Symbiose aus Bakterien und Hefen. Und erst durch diesen Scoby kann dieses Getränk überhaupt entstehen. Also Kombucha an sich ist ja nichts anderes, also an sich ein sehr einfaches Produkt. Du brauchst nur Tee, brauchst Zucker und du brauchst den Scoby. So, und den Scoby legst du mehr oder minder auf die Oberfläche drauf und dann wächst auch nach jeder Fermentationsreife quasi ein neuer Scoby. Also erst immer so ein Mutterscoby und dann entwickeln sich immer wieder weitere neue Scobys. Und das fermentiert dann erstmal so ein bisschen vor sich hin. Da muss man erstmal warten. Je nachdem, wie viel Grad es ist. Im Winter dauert es ein bisschen länger, im Sommer geht es ein bisschen schneller, weil es dann eben auch ein bisschen wärmer ist. Dann fermentiert der Kombucha auch schneller. Und dann hast du am Ende ein Getränk, was so ein bisschen süß-säuerlich schmeckt. Wenn Menschen dann fragen, wie schmeckt das, ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, aber man kann es so ein bisschen mit Fassbrause oder so. Das fermentiert ja auch ein bisschen. Kann man es ein bisschen vergleichen, aber trotzdem nochmal ganz eigen. Und jeder Kombucha schmeckt auch anders. Das ist ja auch so ein bisschen das Schöne an dem Produkt. Es gibt nicht diesen einen Kombucha, jeder macht seinen Kombucha so ein bisschen anders. Und die es zu Hause machen, die mögen ja dieses stark Süßsäure, also mit einem niedrigen pH-Wert, so wie ich das mag und wie auch meine Mutter und meine Großmutter das mögen. Aber so meistens, wenn man erst so neu sich mit diesem ganzen Thema Kombucha beschäftigt, dann mag man das, wenn das noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Mainstream, ein bisschen süffiger schmeckt. Das liegt dann einfach daran, dass es dann auch so gewollt von der jeweiligen Marke oder ist quasi das Geschmacksdesign so konstruiert, dass der Zucker halt einfach ein bisschen höher ist, aber der pH-Wert einfach ein bisschen niedriger und dann ist es auch bekömmlicher und dann ist es auch der Einstieg in Kombucha erstmal nicht so schwer und dann mit der Zeit gewöhnt man sich immer mehr an diesen niedrigen pH-Wert und wird meistens dann auch ein bisschen addicted.
Mhm, ja, also der Scoby ist quasi der beste Mitarbeiter von euch, der dann... Der entsprechend dann den Zucker ja auch irgendwie nutzt, ne? Fermentation.
Genau. Der wandelt den dann um, genau, in Ethanol, in Alkohol und CO2. Das heißt, da entsteht dann auch die Kohlensäure bei der Fermentation. Das ist ja auch das, was so toll ist an dem Getränk, dass eben das natürlich passiert. Man kann es auch unnatürlich machen. Man kann auch einfach künstlich Kohlensäure hinzufügen oder man wartet einfach so ein bisschen länger. Und auch da wieder macht auch jedes Unternehmen anders. Das ist halt auch immer so das, was ich immer vielen Leuten sage. Kombucha ist halt nicht Kombucha. Es gibt so viele Wege, diesen herzustellen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man sich erstmal neu mit diesem Thema beschäftigt, du willst ja Kombucha vor allen Dingen auch weil du die Bakterien haben möchtest, ne? Eine probiotische Wirkung. Und von daher ist es schon wichtig, dass du dir halt Kombucha kaufst, der nicht pasteurisiert ist, also nicht erhitzt. Weil sobald du dieses Getränk erhitzt, dann sterben ja die ganzen lebenden Mikroorganismen aus. Und dann ist es halt wirklich einfach New Age Soda. Auch, hat auch seine Daseinsberechtigung.
Ja, weil dann da geht es nur um den Geschmack.
Da geht es einfach nur um den Geschmack, genau. Aber dann ist es halt nicht mehr so the real shit.
Ja, the real shit. Das heißt, was für, vielleicht wenn wir gerade schon mal dabei sind, was hat das denn für, also warum sollte ich Kombucha trinken, damit es meinen Bakterien, ich glaube, Mikrobiom oder so nennt sich das, glaube ich, ne? Alles, was sich so in meinem Darm befindet, die Darmflora, sagt man ja auch ganz gerne, dass es der gut geht. Sagt man ja auch irgendwie, Joghurt essen ist gut und so weiter und so fort, weil er auch probiotische
lebende
Wirkung hat.
Mikroorganismen, genau. Verschiedene Lebensmittel haben eben auch verschiedene Bakterienstämme. Und viele Menschen trinken eben Kombucha tatsächlich, weil es gut für den Darm sein soll, weil es gut fürs Immunsystem ist. Es hat viele verschiedene Vitamine, Enzyme und dann aber auch vor allen Dingen die Säuren. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die trinken zum Beispiel morgens Apfelessig auf den leeren Magen. Warum? Weil sie ihr Stoffwechsel ankurbeln wollen. Und ähnlich ist das auch bei Kombucha. Also du musst es jetzt nicht morgens auf den leeren Magen trinken, aber viel trinken zum Beispiel Kombucha gerade nach der Mittagspause, weil das ja Glucone und Glucuronsäure enthält und diese kurbelt halt dein ganzes Verdauungssystem an. Das heißt, wenn du so ein bisschen mehr isst, dich ein bisschen voll fühlst und dann Kombucha trinkst, dann geht es dir eigentlich, oder so ist es zumindest bei mir, dann geht es mir meistens danach besser, weil ich dann einfach nicht mehr dieses Völle-Gefühl habe.
Okay, da wird da gut gearbeitet.
Da wird da gut gearbeitet.
Ja, du hast gerade schon gesagt, deine Großmutter hat das schon gemacht. Also das ist jetzt nichts, was du als irgendwie vor ein paar Jahren kennengelernt hast, sondern du kennst Kombucha schon länger. Ich glaube, es gab auch so Ende der 90er mal so einen Hype, dass das in Hollywood auch nochmal so aufgelebt ist. Also
stimmt,
Kombucha gibt's schon irgendwie auch länger. Ist jetzt nicht irgendwie sowas, was ganz Neues, du hast gesagt, das gibt es schon auch damals in
ein
China.
Ein altbewährtes Getränk, ganz genau, mit einer Geschichte, auf jeden Fall. Ja, meine Oma hat das aber tatsächlich mit sehr viel Zucker gemacht, weil bei ihr war schon so Thema Geschmack im Vordergrund. Und damals gab es auch noch nicht so diese vielen Erfrischungsgetränke, da hat man das getrunken, weil es halt lecker ist.
Und mal was anderes.
Mit viel mehr Zucker so. Und wir sind ja gerade so auf dem Trip, oh Gott, hör mir auf mit Zucker. Unsere neue Geschmackssorten haben genau 1,4 Gramm Zucker. Also es ist nicht mehr so viel, weil der Kunde achtet ja auch darauf. Und die Menschen, die Kombucha trinken, sind ja auch auf Menschen, die gerade auf solche Sachen achten.
Mhm. Okay, also bei deiner Großmutter stand jetzt nicht so diese probiotische Wirkung im Vordergrund, sondern eher einfach, was sie auch kennengelernt hat vielleicht mal oder selbst entdeckt hat und dann einfach auf den Geschmack gekommen ist sozusagen.
Genau. Aber wie gesagt, ich habe das ja eine ganz lange Zeit nicht konsumiert. Ich fand das gar nicht so toll und habe dann erst damit angefangen, als bei mir auch eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert worden ist.
Okay. Wann war das ungefähr?
Anfang 20.
Ich
würde schon sagen, dass ich eigentlich immer irgendwie auf meine Gesundheit geachtet habe, immer viel Sport gemacht und mich gesund ernährt habe. Das war dann für mich auch so ein bisschen ein shocking moment. Okay, ich habe eine Autoimmunkrankheit. Und dann so die nächste Frage, was mache ich jetzt damit? Viel gelesen, zu viel mich beeinflussen lassen, auch von anderen Leuten, was auch nicht immer so gut ist, wenn man eine Krankheit hat und was macht man dann? Aber ja, probiotische Lebensmittel ist auf jeden Fall eine gute Sache und dann habe ich auch damit angefangen und da bin ich eigentlich so ein bisschen darauf gekommen auch.
Okay, Das heißt, durch die Diagnose war es dann für dich erstmal so ein Schock, weil du dann eingeschränkt warst, was du irgendwie zu dir nehmen kannst? Oder also
ja,
was hatte das
so
für Auswirkungen?
Ja, es ist so ein bisschen auch dieses Thema. Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht gerne abhängig ist von irgendwas und auf einmal weißt du, du musst irgendwie so Tabletten nehmen. Das ist halt irgendwie nicht so ein schönes Gefühl. An sich ist es nicht schlimm, ne? Nimmst halt morgen eine Tablette, aber trotzdem irgendwie fand ich jetzt nicht so cool, muss ich jetzt mein Leben lang irgendwie nehmen. Aber mir geht es ja auch deutlich besser damit. Und vor allem ging es mir auch deutlich besser damit, weil ich eben auch gerade so ein bisschen Stoffwechselprobleme habe, indem ich mich mehr mit diesen Themen beschäftige und die auch in meine Ernährung integriere.
Okay, also das war dann so ein bisschen der Katalysator, dass du für dich selber mal geguckt hast, was nehme ich eigentlich zu mir, was packe ich da in meinen Körper, was kann ich da vielleicht noch optimieren, was gibt es eigentlich für Sachen, die ich noch nicht esse oder konsumiere,
und wie wichtig,
die aber vielleicht gut werden.
Ja, wie wichtig ist eigentlich unser Darm? Also ich meine, das Thema ist ja jetzt wirklich angekommen in Deutschland, würde ich sagen. Also so gerade mit diesen Büchern Da mit Charme,
da mit Charme,
wie die alle heißen, genau, wissen die Menschen mittlerweile auch, dass es wichtig ist. Damals war das noch gar nicht so. Irgendwie so ein bisschen, auch man schämt sich eigentlich so ein bisschen darüber zu reden. Finde ich, hat sich auch Gott sei Dank ein bisschen geändert. Also im Vergleich zu Amerika aber immer noch ein bisschen Schamgefühl. Also würde sich ja keiner irgendwie ein Getränk auf den Schreibtisch stellen, wo drauf steht, ist gut für deinen Darm. Deine Kollegen würden dich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auslachen. So, aha, okay. Kann der jetzt nicht auf Toilette gehen oder was ist da jetzt los? Aber eben auch dieses ganze Thema, dass ich mich sehr gerne mit Lebensmittelmarken beschäftige. Und das ist ja eigentlich auch so mein Background, das habe ich studiert.
Mhm. Du hast ganz kurz dazu, also du hast in Hamburg, glaube ich, ne, was mit Brand Management studiert.
Ja, bis dann, also ganz ursprünglich habe ich nach dem Abi ein duales Studium gemacht, war dann noch ein paar Jahre in Amerika, immer so ein bisschen das Thema Marketing und mich dann aber nochmal spezialisiert auf Markenaufbau und dann spezialisiert auf FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, also Lebensmittelmarken. Und wusste eigentlich irgendwie immer so, ich möchte in der Lebensmittelindustrie am Ende landen. Das ist so mein Thema, das ist meine Leidenschaft so.
Ja, weil du dich privat auch schon einfach damit beschäftigt hast, was ist gut und was gibt es da eigentlich für Marken und was passiert da?
Und was gibt es eben noch nicht? Und das ist eben halt guter Kombucha in Deutschland. Aber deswegen bin ich nicht zurück nach Deutschland gekommen aus Amerika, sondern generell, weil mich einfach das Thema Markenaufbau schon sehr interessiert. Die Idee mit Kombucha war ja 2018 nach meinem Studium erst.
Ja, nee, genau, so, das heißt, du hast Brandmanagement studiert und dann bist du, glaube ich, 2017, habe ich jetzt gesehen, auf Weltreise gegangen für ein paar Monate. Okay, da bist du nach Asien, einfach mal so diese typischen Länder in Thailand
ganz
angefangen.
Typisch, und Vietnam, Thailand, einmal mit einem Rucksack, 10 Kilo,
ja.
Musste auch mal sein. Und da auch.
Und war das dann da auf dieser, ich sag mal, Pause nach dem Studium, dass so diese ersten Gedanken gekommen sind? Oder war das auch schon vorher?
Ja, nee, war nicht vorher tatsächlich.
Okay. Also wo dieser Moment, wo du zum ersten Mal gedacht hast, Kombucha, das wäre es eigentlich?
In Asien.
Okay. Weißt du noch, wo in du da Asien warst, als du so diese erste Idee sozusagen hattest oder die ersten Gedanken, die so dazu durch den Kopf geschossen sind?
Es war so ein Prozess. Also es war schon irgendwie immer so ein bisschen da. Es war nicht so der Moment, wo ich in dem Café saß und mir dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich endlich eine Idee, weil ich wollte schon immer gründen, weil das wollte ich nie. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie.
Warum? Warum
hat,
wolltest
ich möchte,
du nie gründen?
War für mich einfach irgendwie, also mich hat das Thema Markenaufbau interessiert, aber dazu musst du nicht Gründer sein. Dazu kannst du auch in einem normalen Unternehmen arbeiten. Also es gibt diese Menschen, die sagen, ich studiere, weil ich irgendwann gründen möchte. So war ich einfach nicht. Ich habe das aus der Leidenschaft heraus gemacht. Ich habe sehr, sehr lange nachgedacht, ob ich das tatsächlich machen soll. Also insgesamt saß ich in echt so 3 Monate und habe mir echt alles, was es gibt zu dem Thema durchgelesen, soll ich das wirklich machen, und hatte echt eine Kontraliste gemacht, plus, minus.
Das war in Asien, dass du da quasi
das war dann schon
hast?
In Deutschland, das war dann schon in Deutschland, als ich dann wirklich angefangen habe, mich in die BIP zu setzen und Studien und was gibt es alles zu dem Thema, und am Ende wirklich echt, also ich habe wirklich eine Minus-Plus-Liste gemacht und am Ende war die Minus-Liste auch länger als die Plus-Liste, aber irgendwie habe ich das dann trotzdem gemacht, so, und den Schritt bereue ich auch
was,
nicht.
Was waren so Sachen, die du auf der Kontraseite stehen hattest?
Das war tatsächlich am 8. Februar 2018 habe ich so diese bewusste Entscheidung getroffen, so, das mache ich jetzt und jetzt gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Das war für mich wichtig, dass ich wirklich diesen Punkt habe und wo ich dann wirklich diesen Schritt gehe. Und was alles auf der Liste stand, ja, ich glaube, es sind so diese üblichen Sachen, ne? Also ich komme nicht aus einer Familie, wo man, Papa irgendwie Finanzspritze, mach mal dein Ding, Schätzchen, gründe mal, ich hab dich so, I got you. Das bin ich nicht, deswegen musste ich mir das schon mehrmals überlegen. Ich bin ganz normal zur Bank gegangen, hab einen Kredit geholt. Riesen Big Deal für jemand, der 26 geworden ist, ne?
In was für eine Höhe sprechen wir dann von einem Kredit, den du dann am Anfang sozusagen aufnehmen wolltest, musstest, wie auch immer?
Ja, erstmal so, um zu starten, war erstmal knapp 100.000 Euro.
Okay, das ist ja nicht, ist ja gar kein, ist nicht so ein kleiner Kredit, wie man gerade fertig studiert hat.
Nee, da komme ich jetzt auch gleich nochmal zu sprechen, also wenn du magst, wofür dieses Geld dann auch so am Ende ausgegeben worden ist. Aber ja, das war für mich ein Riesenthema. Zur Bank gehen, Businessplan schreiben, Flasche Kombucha auf den Tisch gestellt und dann mein Bankberater heißt Herr Ernst. Hashtag aus Spaß wurde Ernst.
Ja.
Hat die Flasche getrunken und meinte, ich bin dabei. Und das war dann so, okay. Oh, kacke. Jetzt habe ich einen Businessplan, jetzt habe ich Geld, was ist jetzt der nächste Schritt?
Gab es einen Teil von dir, der eigentlich so ein bisschen drauf gehofft hat, dass er sagt, so, nee, gibt's nicht, sodass du
sozusagen... Nee, wie gesagt, okay. So, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück. So, dann ist diese Entscheidung gefällt und seitdem, wie gesagt, seit dem 8. Februar 2018 gucke ich auch nicht mehr zurück und frage mich, was wäre, wenn? Einfach weitermachen, so, sonst ist das auch irgendwie nicht,
was, ich. Was hat denn dann dazu geführt, weil du hast gerade gesagt, dass die Kontraliste war eigentlich viel voller als die positive Seite. Was hat dann dazu geführt, dass du dann letztendlich auch die Entscheidung getroffen hast zum 1. Februar 2018, ich mach das?
Es war einfach die krasse Leidenschaft für dieses Produkt. Also ich trinke das halt super, 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 super gerne und ich weiß auch einfach, es ist ein gutes Produkt, es ist so ein ehrliches Produkt. Du kannst es deiner Oma geben, du kannst es den Kindern geben. Es ist gesund, es schmeckt lecker. Du tust niemandem irgendwie was Böses mit diesem Produkt und irgendwie hat es auch so was höchst Philosophisches an sich, weil es eben länger fermentiert und erst wenn es wirklich lange fermentiert, dann ist es auch ein gutes Produkt und dieses ganze Thema auf etwas zu warten, bis es fertig ist. Gute Dinge im Leben brauchen Zeit, bis sie fermentieren oder fürs Fermentieren, sage ich immer. Ja, irgendwie nicht nur gar nicht so das Thema, ich habe eine Idee und will gründen, sondern ja, ich weiß, es ist ein gutes Produkt, es schmeckt mir lecker und ich möchte ganz gerne, dass andere Menschen in Deutschland das auch so trinken können. Und das nicht nur in der eigenen Küche, so wie Oma das gemacht hat, aber eben auch nicht pasteurisiert, weil dann bringt es halt auch nichts mehr so am Ende, wenn man wirklich den gesundheitlichen Aspekt im Vordergrund haben möchte, sondern ja, Leidenschaft.
Die Überzeugung vom Produkt.
Schon so ein bisschen sehr idealistisch auch gerade am Anfang gewesen, auch so die schlechten Marken, die dann ihr Kombucha pasteurisieren, wie können die nur? Mittlerweile denke ich mir so, jede Marke hat irgendwie so seine Daseinsberechtigung, it's all good. Aber klar, am Anfang war man da schon so voll idealistisch unterwegs.
Ja. Das heißt also, in Asien sind schon so auch erste Gedanken entstanden und erste Planungen.
Gibt's ja auch,
was,
ne?
Was waren da so die ersten Schritte, die du dann so, oder die ersten Sachen, die du so überlegt hast, bis du dann tatsächlich in der Bank saßt und dann auch schon was hattest ja zum Präsentieren oder zum Vorstellen. Da ist ja bestimmt noch einiges passiert zwischendurch und das fände ich mal ganz spannend, wenn wir da nochmal ein bisschen bleiben bei diesem Prozess, was du eigentlich, nachdem du wirklich die Idee hattest und dann so gesagt hast, okay, was womit fange ich jetzt erstmal an? So, fange ich erstmal mit der Marke an, weil das ist, was du so kannst, oder irgendwie finde ich eine Rezeptur, oder was hat vielleicht auch schon in Asien so angefangen, oder womit hast du dich dann vielleicht da beschäftigt, weil da hast du ja auch viel Zeit wahrscheinlich gehabt.
Also grundsätzlich in asiatischen Ländern, also auf Bali oder so, ne, was macht man da? Man macht Yoga, man trinkt Kombucha, das Thema ist etabliert, in Amerika gibt es ja auch schon, der Markt ist gesättigt, so viele Marken. In Deutschland war das vor allen Dingen 2018 auch überhaupt nicht der Fall, also der Markt sah einfach so aus, dass es pasteurisierten Kombucha gab. Oder eben Kombucha, der nicht pasteurisiert wird, aber eher noch im E-Commerce-Bereich, also im Online-Shop verkauft wird, aber halt nicht im Handel. Und bis jetzt ist das auch nicht der Fall. Bis jetzt ist es ja immer noch eine Neuheit im Handel, ne? Und so die Frage ist halt eben, wie kriegst du es hin, so ein Produkt, was vom Image ein bisschen verstaubt ist, wieder irgendwie moderner zu etablieren und auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, weil gerade sind es ja Frauen, auch im jüngeren Alter, die sich mit dem Thema Darmgesundheit irgendwie beschäftigen. So. Und das ist schon eine Herausforderung. Und wie ich da oder was ich da für einen Lösungsansatz gefunden habe, ist eben, weil ich möchte ja quasi schon diesen gesundheitlichen Nutzen unterstreichen, trotzdem aber auch eben Geschmack und Lifestyle irgendwie vermitteln, war dann halt das Packaging. Weil diese Apothekerflasche suggeriert einfach schon Gesundheit, aber eben durch die wie soll ich sagen, minimalistische Marke, cool gebrandete Marke, erreichst du halt eben automatisch Menschen, die, ja, die du irgendwie erreichen möchtest.
Die aber vorher nicht drüber nachgedacht haben, genau, mal Kombucha zu trinken.
Genau, die gehen dann in den Handel, ist ja auch mal so eine Blackbox, man weiß nicht so genau, warum kauft das jetzt der Kunde, genau. Aber ich denke, viele versuchen das oder probieren es, weil sie erstmal das Packaging cool finden. Und dann überlegen sie sich, ach, Kombucha, was ist das eigentlich und was ist eigentlich an der Marke so besonders? Und dann geht die Reise erst richtig los. Von daher gesehen, Packaging ist schon super wichtig, gerade bei Innovation. Du hast als Startup nicht so viel Budget, keine 3 Millionen Euro Werbekampagnen, um aufzuklären. Und das Produkt ist aber ein aufklärungswürdiges Produkt. Du musst echt diese Geschichte erzählen, bevor der Konsument überhaupt versteht, was ist das und warum trinke ich das und warum gebe ich vor allen Dingen auch so viel Geld dafür aus, weil das Getränk, was ich verkaufe, ist das teuerste Erfrischungsgetränk in Deutschland. Und warum gebe ich jetzt, weißt du, ist das jetzt das Packaging, was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Das ist definitiv eine Herausforderung. So, und es funktioniert irgendwie, wir wachsen. So, auf der einen Seite war es eben nur genau das Packaging, die Marke, wie kann ich da richtig aufklären, wer ist meine Zielgruppe, was ist die Herausforderung auf den deutschen Markt.
Also das waren so Gedanken, die du schon quasi in Asien dann so mal angefangen hast, hier zu überlegen.
Da habe ich mich gewundert, wie weit es eigentlich, ja, da habe ich mich gewundert, wie weit eigentlich der Markt da schon ist und wie etabliert dieses Produkt und mich echt so hinterfragt, was ist da eigentlich in Deutschland los. Das dauert ja auch immer, bis erstmal Trends in Deutschland ankommen. Das war ja genauso mit diesen kaltgepressten hier Smoothies. Das ist, alle Welt trinkt kaltgepresste Smoothies, aber die Deutschen, was ist das? Und so ähnlich ist es wahrscheinlich einfach auch mit Kombucha. Braucht einfach alles ein bisschen länger, bis es hier ankommt, aber hoffentlich bleibt es dann eben auch ein bisschen länger hier.
Und auch okay, das heißt, da hast du so ein bisschen recherchiert auch, was ist so Marktpotenzial und
ja,
wie könnte man das aufbauen mit einer Marke und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Wahrscheinlich hast du da jetzt noch nicht direkt angefangen, Kombucha selber zu produzieren, sondern das ging dann los, als du wieder zurückgekommen bist
nach
Deutschland.
Ja, genau. Und so und dann relativ schnell gemerkt, man muss ja auch dazu sagen, ich komme ja nicht aus der Lebensmittelindustrie und ich bin ja Inhaberin einer Manufaktur. So, das eine ist, ein Unternehmen zu gründen. Haben auch ein paar Leute bei mir aus dem Studium gemacht tatsächlich, auch FMCG. Das andere ist wirklich, eine Manufaktur zu gründen, weil Kombucha herzustellen ist super komplex. Also mit diesen Bakterien und mit den Hefen und dass da nicht zu viel Alkohol am Ende entsteht, das wird ja alles umgewandelt, das zu kontrollieren, dass du eine gleichbleibende Qualität hast bei einem so hochmikrobiologisch komplexen Produkt. Das war die eigentliche Herausforderung. Also Marke auf jeden Fall, klar, Kombucha kommt jetzt wieder an in ein paar Jahren, wie kriege ich das in eine jüngere Zielgruppe irgendwie zu erreichen? Da muss eine gute Marke her, das muss irgendwie ansprechend aussehen, das muss auch vor allen Dingen lecker sein. Das ist auch gerade so vom Geschmacksprofil, dass er darf das nicht zu hardcore Kombucha-mäßig schmecken, sondern es muss so ein bisschen, wie so ein Erfrischungsgetränk, aber halt trotzdem noch mit Kombucha-Charakter eben, ne? So, aber die eigentliche Herausforderung war dann wirklich so, wir müssen eine Manufaktur gründen, weil ich bin so ein bisschen durch die Weltgeschichte geflogen, habe mir verschiedene Brauereien angeschaut.
In Deutschland oder auch dann weltweit?
Nee, weltweit, genau, das war dann auch wichtig. Ja. Klar, erstmal in Deutschland geguckt, gibt es eigentlich Brauereien, die für mich mein Getränk abfüllen können? Und dann war die Antwort relativ schnell,
nein. Wir machen nur Bier.
Wir machen nur Bier mit ganz vielen Bierbrauern zusammengesetzt, dann echt so ein Netzwerk aus Mikrobiologen, Bierbrautechnikern, einmal alle zusammengetrommelt und so, ich möchte gern Kombucha machen, wie kann ich das machen? In der normalen Bierbrauerei geht das nicht, weil die Bakterien im Kombucha sind so ein bisschen befeindlich. Also das mögen Bierbrauer einfach nicht, das was in Kombucha drin ist. Und deswegen kannst du in der Bierbrauerei kein Kombucha brauen. Aber auch normale Lohnabfüller, die halt Erfrischungsgetränke und Säfte und so weiter abfüllen, die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Weil der Herstellungsprozess so ein bisschen so ein Zwischending aus Bierfermentation, Weinfermentation und normaler Saftherstellung irgendwie aufgestellt ist. Und das ist halt nicht einfach zu finden. So, und dann habe ich es auch nicht gefunden und dann war so die Frage, okay, was mache ich
was
da jetzt?
Was hast du dann gemacht?
Was mache ich da jetzt so? Selber eine Manufaktur und ja, das war dann eben auch die Idee, also eine eigene Manufaktur.
Ja.
Wusste aber auch.
Hast du dir gedacht, okay, aber bevor ich eine eigene Manufaktur aufbaue, gucke ich mir mal ein paar Manufakturen an, die schon auch mit Kombucha brauen.
Genau. Und so, das ist eine große Herausforderung, ist einfach, dass relativ viele Menschen, die zum Beispiel jetzt auch keine Brauausbildung irgendwie genossen haben, auch anfangen, Kombucha zu brauen, in kleinen Behältern. So geht dann mit irgendwie 50 Liter los und dann wird es mal 100 Liter, irgendwann mal irgendwie 500 Liter. Aber dieser ganze Skalierungsschritt ist eine große Herausforderung bei Kombucha. Also 60% der Unternehmen, die mal Kombucha gründen und dann irgendwie auch so erfolgreich sind, wenn sie noch ein bisschen kleiner sind, scheitern gerade an dem Punkt, wenn es darum geht, größer zu werden. Weil diese Anlagen sind sehr teuer. Das Wissen ist einfach nicht da, um sowas zu skalieren. Ich habe ja vorhin auch angesprochen, Sachen wie Alkoholkontrolle, stabile Qualität, das weiß man einfach nicht. Und aber auch Menschen aus der Getränkebranche, ich saß dann auch mit einem Professor zusammen von der Getränkeuni, waren irgendwie auch alle so ein bisschen ja, überfragt, so keine Ahnung, wie das geht. Da dachte ich mir so, das kann ja eigentlich echt nicht wahr sein. So. Ja, und dann habe ich ja auch ein Netzwerk aus Menschen zusammengetrommelt, aus Brautechnikern, Mikrobiologen und so weiter und dann einen Prozess entwickelt. Auch so genau noch eine weitere Herausforderung in der
im Kombucha-Bereich. Aber wie hast du die Leute zusammengetrommelt? Hast
einfach raus, angerufen? Also einfach so, einfach, was heißt einfach? Einfach war gar nichts, ne?
Ja.
Aber du bist halt einfach zu den Brauern gegangen in deiner Umgebung und dann hast du gefragt, kennst du vielleicht jemanden, der mir da weiterhelfen kann? Und dann hat der eine Nummer und dann hat der wieder eine Nummer und dann fragst du dich halt überall durch, bis ich dann wirklich an die richtigen Leute gekommen bin. Und ohne diese Leute hätte ich das auf jeden Fall auch nicht so machen können, muss man ganz klar sagen, weil ich bin hier, wie gesagt, mit 26 irgendwie aus meinem Studium ein bisschen was gearbeitet im Leben, aber so gründe mal eine Manufaktur für Kombucha. So, und unser Riesen-USP ist ja, dass das Getränk nicht gekühlt werden muss. Was übrigens auch noch eine Riesen-Herausforderung ist, weil die dann anfangen, Kombucha in ja, es sind viele Herausforderungen.
Ja.
Aber wenn es jeder könnte, dann wäre es, also wenn es so einfach wäre, dann könnte es ja auch irgendwie jeder machen am Ende, ne?
Klar, nee, es gibt ja auch ganze Studiengänge, die sich nur um Brauereien, auch ums Brauen, ums Fermentieren drehen. Ja, genau. Und klar, es ist ein mikrobiologischer Prozess und das heißt, da sind Mikroorganismen am Start, die vielleicht auch, ja, die entsprechend auch Randbedingungen brauchen, wo man erstmal auch das Optimum finden muss, dass sich dieser Scoby auch wohlfühlt und genau,
das lebt ja das richtig, macht. Ne?
Genau, also das der Bakterien und Hefen, ne?
Ja, es lebt ja richtig, das Produkt.
Ja. Das heißt, da ist erstmal auch an sich so die Herausforderung, den richtigen Zuckeranteil zu finden und quasi den richtigen Nährboden eigentlich auch für den Scoby herzustellen und dann auch alle anderen Randbedingungen.
Es gibt ja in Deutschland, das hat jetzt mein Brautechniker irgendwann mal erwähnt, am Rande irgendwie so 20.000 Braugesetze.
Okay.
und dann kommen sowieso noch die Qualitätsstandards in Deutschland, vor allen Dingen Lebensmittel, was aber auch gut ist, finde ich, sind wirklich sehr hoch. So, also ich war ja in England viel, da war ich in einigen Brauereien und die Hygienestandards, also kannst du überhaupt nicht vergleichen mit Deutschland. Da sind die Deutschen auf jeden Fall sehr viel anspruchsvoller. Aber nee, das finde ich eigentlich gut. Nur gerade bei der Gründung war es echt ein bisschen herausfordernd, wo du echt an super viele Sachen einfach denken musstest.
Dann kommt noch das dazu und dann kommt das noch
dazu. Kommt immer was dazu.
Kommt das noch dazu.
Das ist halt so das Ding, wenn du es halt zum ersten Mal machst, ne? Dann kalkulierst du deine Zeit ein und dann das Budget und am Ende kommt immer alles irgendwie anders. Und der Teufel steckt im Detail.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, so ein bisschen diese Skalierung ist so auch die größte Herausforderung gewesen, weil man kann ja Kombucha auch zu Hause machen, in so einem 5-Liter-Glas oder sowas, Tee aufkochen, ein bisschen Zucker dazu, da gibt es ja dann auch Rezepte wahrscheinlich im Internet, die man dazu finden kann, dann irgendwie so ein Scoby da drauf und dann einfach mal ein bisschen arbeiten lassen, die ganzen Mikroorganismen. Das heißt, und da hast du auch erstmal deine eigene Rezeptur wahrscheinlich finden müssen, dass das so passt. Und dann hattest du ja schon mal was angesprochen mit Geschmacksrichtungen. Ihr habt ja auch so Hibiskusrose oder sowas, was dann auch nochmal so ein bisschen Vielfalt sozusagen gibt, ne? wie habt ihr denn das Problem der Skalierung gelöst? Also ich glaube, es ging bei euch von 5 Liter auf 500 Liter auf 3000 Liter.
Von 5 Liter auf 15, auf 50, auf 500,
okay.
Auf 3000.
Ja, okay.
Ja, genau. So Baby-Steps. Weil auch ja. So jeder Liter, der dazukommt, ist wieder so eine neue mikrobiologische Welt, eine neue mikrobiologische Dynamik, die dann da entsteht mit den Bakterien und den Hefen. Ist super spannend. Es war auch ganz viel rumprobieren und echt super. Es war auch echt ekelhaft so, weil als wir versucht haben zu skalieren am Anfang.
Ja. Inwiefern? Was war da ekelhaft?
Ne, also wenn du 3 Gramm Zucker in den 5 Liter Batch reinmachst und dann versuchst du das Gleiche dann mit einem größeren Batch zu machen, das schmeckt dann irgendwie halt erstmal anders. Du musst dann sehr viel rumprobieren, also sehr, sehr viel Try and Error irgendwie, bis da mal was Richtiges zustande gekommen ist. Genau. Ja, und dann war das dann so, dass ich dann herausgefunden habe, okay, Standortsuche war natürlich auch so ein Riesenthema. Wo kriege ich jetzt hier irgendwie eine Küche, miete ich mir eine Küche ein oder baue ich mir irgendwas? Und dann letztendlich ist der Standort geworden am Hamburger Großmarkt, eine riesen Lagerhalle und mit einem Büro integriert. Und da dann die Kombucha-Manufaktur gegründet und zusammen mit den Dienstleistern und Experten, die ich engagiert habe, das zusammen aufgebaut, ja.
Okay, das heißt, diese ganze Maschinentechnik, die dann auch natürlich notwendig ist mit verschiedenen Behältern und Pumpen und
Tanks,
was weiß ich
und Abfüll. Drucktanks und Abfüllgerät und genau. Und der ganze,
das heißt, da hast du quasi auch extern die Beratung sozusagen auch eingekauft oder geholt oder wie auch immer, über das Netzwerk,
genau.
dass einfach diese ganze Maschinentechnik halt umgesetzt wird, okay.
Ja, ist schon so ein bisschen lustig, ne? Irgendwie so gefühlt aus der Konfetti-Abteilung, also Marketing, auf einmal so Inhaberin einer Manufaktur. Wer hätte das gedacht? Hat mich aber auch geerdet die letzten Jahre.
Inwiefern?
Geerdet. Naja, aber das weiß ich nicht. Wenn du Marketing arbeitest und irgendwie nie wirklich so mit der Hand arbeiten musstest,
ja.
Verändert dich einfach. Ich schätze das jetzt total, wenn ich Manufakturprodukte sehe, weiß ich einfach, was da für eine Arbeit oft dahinter steckt und supporte das auch total gerne, weil du kannst es einfach nicht vergleichen mit so einem riesen Lebensmittelunternehmen, weißt du, wo dann nur auf den Knopf gedrückt wird. Wenn da so richtig Handarbeit noch dabei ist, ist einfach was ganz anderes. Also, ja.
Ja, du hast gerade schon mal so ein bisschen auch Budget angesprochen. Wir haben auch gerade schon so ein bisschen über den Moment gesprochen, wo du in der Bank saßt und mal Verkostung mit dem Berater sozusagen durchgeführt hast, um den Kredit zu sichern. 100.000 Euro hast du gesagt, weil der Kredit, das war sozusagen erstmal, das Startkapital, womit du die ersten... Ja, was hast du dann mit diesem, also wofür ging das dann drauf, was war notwendig?
Nur Manufaktur. Ein Drucktank zum Beispiel, also ein Drucktank ist ein Tank, wo das Getränk, nachdem es fertig fermentiert wurde, karbonisiert wird, also quasi wo die Kohlensäure entsteht und auch die einzelnen Geschmackssorten. Da kostet so ein Tank und da passen auch nur 600 Liter rein, also 5.400 Euro, ne? Das ist halt so ein Tank, ja, oder... So eine Pumpe kostet auch 3.800 Euro und so ein Edelstahltisch kostet irgendwie auch seine fast 800 Euro und dafür brauchst du ja ein paar. So, und das läppert sich extrem. Und da musst du dann mal da zum Bauhaus, da noch ein paar, keine Ahnung, da ein Hammer und hier noch irgendwas noch und dann, ja, so, am Ende ist es halt immer mehr.
Das heißt, der Großteil von dem Geld ging erstmal auch drauf, die ersten Behälter und so weiter und so fort
erstmal
aufzubauen.
Erstmal anfangen. Erstmal irgendwie so Proof of Concept war erstmal so das Thema. Ne? Wir müssen uns erstmal zeigen, dass wir dieses Produkt verkaufen können, auch erstmal in kleineren Mengen, bevor wir irgendwie größer werden. So. Und das war das Ziel. Eben aber auch nicht nur Proof of Concept, sondern Ziel war vor allen Dingen auch weiterhin F&E zu machen. Also jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir größer sind, wo wir tatsächlich auch einen Kooperationspartner haben, der sozusagen unseren Herstellungsprozess übernommen hat und auch skaliert hat. Und was wir jetzt noch bei uns in der Manufaktur machen, ist sind die Flaschen für den Online-Shop, weil das ändert sich ja jetzt bei uns ab Ende Juni. Da haben wir dann eine Flasche, die ist handelskonform, die passt in jeden Pfandautomaten und wir haben eine Flasche, die eben nur im Online-Shop verkauft wird. So. Und das heißt, bei uns in der Manufaktur wird halt viel F&E gemacht, weil wir produzieren ja auch für andere Unternehmen. Und quasi die Masse wird dann nicht mehr bei uns hergestellt.
Mhm. Also das, was früher mal oder im ersten Schritt eure Herstellungsmanufaktur war, ist jetzt eine Manufaktur für euch, um neue Geschmackssorten oder sonst was
zu testen. Innovation, F&E, ne? Wir verkaufen jetzt auch demnächst diese Do-It-Yourself-Kits. Ja. Man kann es ja in den Kombucha auch selber machen, das wird dann auch bei uns abgefüllt. Wir machen zum Beispiel auch so Champagnerflaschen, wo dann eben Kombucha mit Manuka-Honig fermentiert. Das ist eine richtig tolle Innovation, die wir jetzt letztens gelauncht haben. Das wird auch nicht in Deutschland verkauft, größtenteils in arabischen Ländern, in Dubai, Katar und Kuwait. Und das machen wir auch bei uns. Das ist dann wirklich noch richtig, richtig Handarbeit vom ersten bis zum letzten Schritt. Und das eben in Kooperation mit der Alsterarbeit. Die Alsterarbeit hat sozusagen ausgelagerte Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap. Das heißt, Menschen mit Handicap haben bei uns eben die Möglichkeit auf einen Job in der Manufaktur.
Wie kam es dazu?
Wie es dazu kam, ist, ich habe eine Freundin, die betreut Menschen mit Handicap. Und einer dieser Leute, Toni, habe ich dann gefragt, ob er anfangen könnte, bei mir zu arbeiten. Und ich war erstmal so, oh krass, ich habe so gar keinen Background irgendwie, das nicht studiert und wusste dann auch nicht, kann ich das jetzt irgendwie überhaupt, habe ich die Stärke mit so Menschen. Aber mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden. Der bürokratische Aufwand war an der Stelle sehr hoch, also diesen ganzen Papierkram und Arbeitssicherheit, Schutzmaßnahmen und so weiter, dass Menschen mit Handicap eben auch sicher arbeiten können. Und dann gibt es ja auch verschiedene Stufungen, Abstufungen von Handicap, da musst du dich auch erstmal irgendwie so mit auseinandersetzen. Das hat auch eine Weile gedauert. Toni hat dann angefangen, das war 2019. Mittlerweile sind da zwei weitere noch dazugekommen. Und mir macht das total Spaß, muss ich sagen. Irgendwie auch nicht nur so, also ich habe eine große Leidenschaft für das, was ich mache, und aber irgendwie auch so ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe einen Mitarbeiter bei mir in der Firma, der war so drauf, dass er zum Beispiel uns noch nicht mal in die Augen gucken konnte, als er im Team angefangen hat. Also gar nicht auf Augenhöhe, weil er das auch einfach nicht gewohnt war von seinem alten Arbeitgeber. Und mittlerweile ist er echt so krass im Team integriert, dass er mich sogar manchmal ein bisschen fertig macht und Witze über mich macht, was ich irgendwie total lustig finde, weil ich mir denke, das war dieser Mensch halt noch nicht vor einem Jahr. Und das macht schon Spaß. Ist aber auch nicht immer einfach, ne? Weil viel Zeitinvestition auch einfach benötigt wird.
Ja. Also nicht allein geht's neu, ne, Gründerin werden und dann erste Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiterinnen einstellen. Ist ja schon was Neues sozusagen auch, was man vorher noch nicht gehabt hat, ne, Verantwortung. Genau, und dann jetzt dann zusätzlich noch Mitarbeiter, die dann nochmal besondere Aufmerksamkeit auch irgendwie noch wahrscheinlich brauchen. Ne?
Aber ich glaube auch, das ist das, was uns eigentlich so ein bisschen ausmacht, weil ich habe ja mittlerweile auch einen Coworking-Space gegründet, also der Standort von unserer Brauerei, das ist ein bisschen größer, da sind jetzt auch noch ein anderes Unternehmen mit eingezogen, und ich gucke mir dieses Unternehmen an, und für die sind so typisch Startup-mäßig, so mit alle sind im Alter zwischen 25 und 30, alle irgendwie BWL studiert. Und bei uns ist echt so ein bisschen anders. Wir sind echt so von 19 die ersten Praktikanten. Mein ältester Vertriebsmitarbeiter ist Anfang 50 irgendwie. Und dann genau Handicap und so weiter. Und ich habe hier auch eine Mitarbeiterin, die ich rehabilitiere. Das heißt, sie hatte mal einen Burnout gehabt und die kommt auch über die Alsterarbeit. Auch wieder ein anderes Thema, weil halt nicht körperlich eingeschränkt, sondern da wieder, ne? Nochmal was ganz anderes. Und es ist schon, wir sind schon sehr vielfältig. Also echt eine bunte Truppe, auch sehr international. Also viele Menschen von aus verschiedenen vielen Ländern. Macht schon Spaß.
Wie kommt es, dass du, an sich klingt es schon für mich, was, wo man sich sehr darauf fokussieren muss, ne? So eine Brauerei aufbauen und so weiter und so fort. Und sagst du, du hast auch noch einen Coworking Space gestartet. Du, wie gesagt, versuchst noch integrativ quasi noch Leute einzustellen, die auch besondere Aufmerksamkeit brauchen. Also wieso, wie kommst du, dass du quasi noch so viele neue Sachen machst? Reicht dir das nicht, quasi nur quasi Rohkombucha sozusagen hochzuziehen?
Das hat sich so ergeben. Also so, ich habe ja erstmal angefangen mit Toni und dann irgendwie so, hey, wir könnten hier noch mehr Hilfe gebrauchen, und dann ging der Bewerbungsprozess los und wir haben ja auch immer mehr produziert, das heißt, wir brauchten auch mehr Mitarbeiter. Mit dem Coworking Space ist einfach so, wir waren damals selber noch Untermieter und unser Hauptmieter ist ausgezogen und hatte dann halt die Möglichkeit, entweder ich übernehme den ganzen Laden oder ich muss halt raus. Und das kam für mich nicht in Frage, weil, ja, mach mal so einen Umzug mit einer Manufaktur, ist, glaube ich, nicht so schön.
Übernehmen den ganzen Laden heißt quasi, dass du Hauptmieterin sozusagen wirst, nicht, ja, dass du die ganze Immobilie kaufst. Ja, dass ich halt
die komplette Fläche untermiete, genau. Okay. Und deswegen, also auch da wieder, ich wollte niemals irgendwie einen Coworking-Space gründen, so war jetzt nicht meine Intention. Aber ja, hat sich ergeben und genau, mach das jetzt halt auch noch nebenbei.
Okay. Vielleicht nochmal so einen kleinen Schwenk rüber zu, also so ein bisschen einen Einblick jetzt bekommen in Aufbau von so einer Manufaktur, was mega komplex ist, wo es viel zu beachten gibt und dann vor allem auch diese Skalierung, die sehr investitionslastig auch ist, dann immer diese neuen Maschinen und so weiter und so fort. Seid ihr jetzt an einem Punkt, wo ihr das natürlich auch ein bisschen ausgegliedert habt oder abgegeben habt, diesen Prozess? Den Schwenk vielleicht nochmal so zurück, wenn man jetzt, du hast ja dieses an der Rezeptur, nachdem du irgendwie auch zurückgekommen bist aus Asien, erstmal wahrscheinlich so ein bisschen rumgeexperimentiert, was funktioniert gut und so weiter und so fort. Hm. Wie ging es dann so los mit das Produkt, was du dann hast oder die ersten Produkte, die du auch dann entwickelt hast, so an den Mann und an die Frau zu bringen? Und so die ersten Verköstigungen vielleicht irgendwie, hast du eine Versuchsgruppe gehabt, weil deine Familie hat die viel Kombucha trinken müssen in der ersten Zeit oder wie sahen so die ersten Schritte aus, um dieses Produkt tatsächlich auch rauszubringen in die Welt?
Also erstmal ja, sehr viel Verköstigung, Family und Friends, ne? Verköstigung, damals vor Corona konnte man ja noch Events veranstalten und das haben wir dann auch gemacht. Also ein Park gestellt, Samstag irgendwie Facebook-Event, wer hat Lust, kommt vorbei.
Okay. Also einfach einen Tisch mitgenommen, genau, Park Tisch aufgestellt. Tisch mitgenommen,
verschiedene Geschmackssorten und dann Strichliste geführt.
Und einfach Leute angesprochen, genau. So, hey, hast du mal Bock, hier was Cooles Neues zu probieren?
Wem schmeckt hier was? Und dann am Ende wurden das dann auch die Geschmackssorten und die wurden dann auch noch verfeinert.
Ja. Okay, also da ging es dann hauptsächlich um die Geschmackssorten, die irgendwie gut ankommen, marktforschungstechnisch, nicht mehr an der Grundrezeptur sozusagen noch.
Ja, genau.
Aber okay.
Die Grundrezeptur, die gab es dann schon, da ging es dann tatsächlich nur noch um die Geschmackssorten. Mhm. Und
was waren da so Erkenntnisse oder Rückmeldungen durch diese Verköstigung? Also
ganz klar, dass das Thema Ingwer, Limette war halt so best performing product, also Menschen haben es geliebt. Viele waren bei diesem Originalen ohne Geschmackszusätze noch so, oh, das ist mir jetzt noch zu neu und irgendwie so ein bisschen muffelig und das, was wir ja anfangs besprochen haben, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber ganz klar, dass halt eben mit Fruchtsäften oder Teeaufgüssen erreichst du einfach viel, viel mehr Menschen, die dann auch Lust haben, das zu probieren, wenn sie zum Beispiel Ingwer-Limette auf der Verpackung sehen. Ich glaube, auch viele kaufen das, weil sie einfach nur Ingwer-Limette sehen. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, was überhaupt Kombucha ist und dann erst dahinter kommen, dass das Kombucha ist. Glaube ich. Aber es ist halt immer so ein bisschen Blackbox, da weißt du aber auch nicht genau, was geht da jetzt in den Kopf des Konsumenten vor.
Und hattet ihr dann schon euren Shop quasi ready, dass wenn Leute dann sagen, oh geil, wo kriege ich das her, den guten Stoff? Oder war das noch so ein bisschen erstmal überhaupt gucken, was kommt an?
Erstmal starten und wir sind auch gar nicht online gestartet am Anfang, sondern wirklich offline in der Gastronomie.
Also nochmal ganz kurz. Das heißt, verschiedene Gastros angesprochen einfach.
Genau, also 2018 eine Idee entstanden, August 2018 gegründet. Manufaktur aufgebaut bis ungefähr Februar 2019 und dann gestartet in der Gastronomie. So, und dann bis heute. Das war dann für also mich war das
erstmal erstmal Klinken putzen bei
ja ganz genau Gastros, ganz
die
genau
es in Hamburg gibt und hey, wir haben hier was. Putzen.
Ja, war für mich auch nicht so einfach. Ich würde nicht sagen, dass ich die beste Vertrieblerin bin irgendwie. Aber wie hat Marschmeier gesagt, Vertrieb ist die zweite Gründung und das hat aber ganz gut funktioniert bei uns tatsächlich. Also das Produkt wurde echt gut angenommen, obwohl der Einkaufspreis echt hoch ist, weil dadurch, dass bei uns eben alles noch per Hand abgefüllt und ne, allein dieser Fermentationsprozess, der geht ja mehrere Wochen, musst du dir mal überlegen, so ein Erfrischungsgetränk, das stellst du ja irgendwie an einem Tag her, aber wenn du es dann auch noch mehrere Wochen fermentieren lässt, dann blockierst du ja auch noch diese ganzen Behälter, wo es fermentiert und du hast ja noch nicht so viele so und bis es erstmal abgefüllt ist und dann kommt ja auch noch das Kopflabel drauf, also jede Flasche hat ja auch nochmal so ein Kopflabel Deswegen kann man das einfach gar nicht mit Coca-Cola vergleichen. Aber was ich dann richtig cool fand von den Gastronomen, dass sie einfach total supportet haben und total Lust haben, hatten irgendwie so Teil von dieser Reise zu werden und fleißig Kombucha bestellt haben, fleißig verkauft haben und auch fleißig den Kunden in Hamburg erzählt haben. Und denen bin ich bis jetzt noch total dankbar. Und so fing das erst alles an mit der Gastronomie. Und
Also das heißt, die haben das dann nicht nur irgendwie einfach mal unten irgendwo auf die Karte gesetzt, sondern auch tatsächlich gesagt, hey, wir haben ja auch was Cooles Neues, können wir vielleicht auch mal probieren.
Genau.
Roh-Kombucha, ich habe es auch erst neulich kennengelernt und fand es interessant. Daher probiert das mal. Okay.
Genau. Und dann eben vor allen Dingen in diesen ganzen Healthy-Geschichten, also so diesen Cafés, Vegan, ja. Bowl und so. Da war das dann auch für viele schon so ein Begriff. Und vor allen Dingen guter Kombucha wird ja auch viel in der Gastronomie noch selber fermentiert. Also gerade in diesen ganzen Gourmet-Küchen wird Kombucha ja auch noch selber gemacht von den Gastronomen. Deswegen, die wussten das dann zum Teil und andere wiederum nicht. Aber deswegen war ich ja auch dann da, um das alles zu erklären. Ich habe mir dann immer noch die Zeit genommen am Wochenende, habe Mitarbeiter gebrieft und geschult und mich selber hingestellt und Verköstigung gemacht. Also eigentlich jedes Wochenende habe ich irgendwie Leute geschult oder Verköstigung gemacht. Das war echt so das Ding 2019. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hast du auch da wieder viele neue Leute kennengelernt. Das ist natürlich auch super wichtig, wenn du dir viel Wissen aneignen musst. Du musst Leute kennenlernen. Du kannst nicht nur Podcast hören oder Bücher lesen. Es geht echt viel darum, wie man sagt man so schön, du bist immer nur so gut wie dein eigenes Netzwerk. Und gerade am Anfang war es immer noch so, Herstellung, Brautechnik, wie kann ich dieses Produkt herstellen und dann im
allein
zweiten
im Labor.
Steps, allein im Labor. Und irgendwann geht es dann halt darum, ja, wie kann ich das Produkt vermarkten, wer sind meine Kunden und wie kann ich irgendwie wachsen. Und du hattest noch keine Vertriebler, du hast noch alles selber gemacht. Ich bin tatsächlich auch so einfach selber mit dem Auto noch in die Gastro und habe die Ware ausgefahren. Also so, es gab nicht mal Großhandel. Das war echt noch so.
Gute Kundenbetreuung sozusagen.
Genau, braucht es halt auch nicht mehr zum Sport gehen, halt auch wieder Vorteile gehabt.
Ja, sehr gut. Ja, aber spannend, dass du gerade am Anfang gesagt hast, ja, dann kommt halt der Vertrieb, das ist was mir eigentlich nicht so liegt. Und jetzt zum Ende hin, dann sich das umgewandelt, ja, das macht auch irgendwie Spaß und Verköstigung machst du jetzt mittlerweile einfach sehr gerne oder hast du dann halt sehr gerne auch gemacht.
Ja.
Obwohl es halt am Anfang so ein Ding war, wo du sagst, jetzt
ja, bin ich aber immer noch so. Ich bin nicht der Mensch, der gern irgendwie anderen Leuten was aufdringt. Wenn ich sehe und das merkst du relativ schnell, da ist kein Interesse, dann gehe ich eigentlich so am liebsten raus und sag so, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock, jetzt irgendwie mich super anzustrengen. Wenn du auch nicht willst, dann brauchst du auch nicht so. Und das war für mich halt so dieses Ding irgendwie doch nochmal, ja, aber könnten wir vielleicht doch nochmal, vielleicht kriegst du auch nochmal 3 Flaschen umsonst so. Das liegt mir eigentlich nicht, ich bin da so ein bisschen zu authentisch. Ja.
Also nicht dieses Aufquatschen sozusagen,
ja,
sondern das einfach das mal präsentieren und wenn es ankommt, dann kommt es an und wenn nicht, dann geht es zum nächsten.
Genau. Mhm. Und natürlich nimmt man das ja auch mal persönlich. Man sagt immer so, nee, es ist gar nicht so schlimm, wenn es dir nicht schmeckt, aber innerlich hat es mir im Herzen wehgetan.
Ich habe da ganz eine Rezeptur gesessen.
3 Wochen fermentiert.
Da ist Arbeit reingegangen. Ja. Aber also wie gehst du damit um, wenn dann auch mal so Rückmeldungen kommen, so, oh nee, das geht da gar nicht.
Mittlerweile
das kommt,
kann ich das.
Das kommt uns hier nicht in...
Das kommt uns hier nicht auf die Speisekarte. Nein, mittlerweile würde schon sagen, dass ich mich da entwickelt habe, so mit der Zeit, dass ich das nicht mehr persönlich nehme.
Und wie war das am Anfang? Wie war das so bei den ersten Malen, wo dann...
Es hat so gelächelt, so, ne? Hast du gelächelt, so. Ja, ist halt auch nicht jedermanns Sache. Okay, Gott, dann tschüss.
Okay. Und mittlerweile seid ihr auch so bei Edeka und im Marktkauf vor allem, ihr habt auf der Webseite ja so einen Standort, Lokalisator, seid ihr jetzt natürlich noch viel in Hamburg, weil ihr natürlich auch angefangen habt, da viel euren Kombucha auch zu verköstigen und entsprechend unterzubringen. Mhm. Wie war das dann, so diesen nächsten Schritt auch in den, von der Gastro sozusagen
in den
Einzelhandel auch zu kommen?
Ja,
kam irgendwann der Schritt, da hast du gesagt, okay, jetzt können wir so viel produzieren, jetzt können wir es wagen und einfach mal da anklopfen auch.
Die Anfrage von einigen LEHs kam dann auch relativ früh, mussten wir aber auch
LEHs,
absagen.
Was ist das?
Achso, Lebensmitteleinzelhandel.
Okay.
Also Edeka, genau, zum Beispiel. Haben wir aber absagen müssen, weil wir einfach noch gar nicht die Kapazitäten hatten. Weil unsere Kapazität war echt darauf ausgelegt, dass wir erstmal nur anfangen können. So.
Ja, aber krass, also die haben euch quasi angefragt. Also es war gar nicht so, dass ihr auf die zukommen musst, sondern die haben euch irgendwo mal selber im Privatleben vielleicht...
Wir waren ja auch auf Messen unterwegs. Genau, und da war es dann zum Teil so, und da hast du aber auch so den Unterschied gemerkt, wir sind ein Getränke-Startup, aber wir sind auch eine Manufaktur und du hast auch viele Getränke-Startups kennengelernt, die einen klassischen Lohnabfüller hatten, weil sie eine klassische Limo hatten, die dann auch schon überall ihre Listungen hatten, bei Edeka, weiß was ich, Rewe, National, und hast du nicht gesehen, und du warst da echt noch so total am Anfang und so, nee, wir beliefern halt noch so die Gastro, das ist, was wir gerade machen, aber wie, ihr habt noch keine Listung im Einzelhandel, nee, weil wir produzieren halt auch selber, und da hast du echt so den Unterschied gemerkt, du bist halt einfach kein klassisches Getränke-Startup, ne? Also du bist echt noch, das ist Handarbeit. Und ich hatte das Gefühl, das haben viele Menschen anfangs noch gar nicht so richtig verstanden, als sie das Produkt gesehen haben oder die Marke, hatten viele direkt irgendwie assoziiert damit, dass es irgendwie ein Großkonzern ist, keine Ahnung, oder ein größeres Unternehmen, aber dann halt wirklich so zu erklären, nee Leute, wirklich per Hand abgefüllt, so, das sind wir.
Okay, ist einfach nur professionell gebrandet.
Ja, weiß ich nicht, kann sein.
Was sind denn jetzt so, wenn du mal vergleichst, Aufgaben damals, als es so angefangen hat, im Kleinen, im Vergleich zu, was deine Aufgaben so heute sind? Was gibt es da so für Unterschiede?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Tatsächlich, so bis vor einigen Monaten, waren das echt nicht so diese A- und B-Aufgaben, die so eine Geschäftsführerin macht, sondern das waren, gefühlt war ich echt so eine Produktionsmitarbeiterin. So habe ich mich eine lange Zeit auch einfach gesehen. So
abgefüllt und...
Abgefüllt, Deckel zu drehen, Kopfetikett drauf, so. Ja, das war der Job. Und dann musstest du aber nebenbei irgendwie so Accounting und dann irgendwie noch Social Media. Also so... Ich glaube halt so mit dem Background, den ich habe, das ist eine Stärke, die ich im Unternehmen einbringen kann, aber eine sehr lange Zeit nicht einbringen konnte, weil ich eben gerade diese ganzen D, E und F Aufgaben machen musste.
Also im Herstellungsprozess quasi.
Im Herstellungsprozess, wo ich aber auch im Nachhinein sagen muss, ich finde das eigentlich gut, dass ich das länger gemacht habe. Es hat mich irgendwie geerdet, und jetzt ist es so an der Zeit, wo da eben Mitarbeiter da sind. Also jetzt geht es viel darum, Leute einzustellen, und jetzt hast du da irgendwie Leute rumlaufen, wie kriegst du die eigentlich motiviert? Weil klar, in einem Startup kannst du eben noch nicht so das Gehalt verlangen wie in einem Großkonzern, also wie machst du das jetzt eigentlich? Team, auf einmal ist man so ein Team, Teambuilding, so wie kriegst du das hin? Dann eben aber auch ganz klar so diese klassischen Themen, Finanzierungsrunden, also jetzt sind da auch Investoren dabei, so, Verträge, Gesellschafterverträge, also das mache ich halt auch alles selber. Beziehungsweise ich habe Leute und Mentoren und Coaches, die mich da unterstützen.
Okay. Aber, das wäre so meine nächste Frage gewesen, wie du da in diese neuen Sachen, die komplett neu sind, so wie gehe ich mit Investoren um und solche Sachen, ganz rechtlichen Sachen
auch kommen. Das war am Anfang auch so lustig, so die ersten Investorengespräche, echt, so richtig ein Satz mit X, das war wohl nicht richtig blamiert zum Teil, weil was willst du denn da jetzt sagen und so, und dann die Fragen, die dann auch gestellt werden, ne, das konnte ich auch alles so gar nicht wissen, richtig ins kalte Wasser, aber auch jetzt wieder muss ich sagen, eigentlich ganz lustig, weißt du, dass du überhaupt keine Ahnung hattest und dann saßt du auf einmal da vor diesen großen Investoren, mittlerweile bin ich da auf jeden Fall viel gelassener, weil es sind irgendwann immer so die gleichen Fragen, also am Anfang war es echt, oh mein Gott.
Okay, scheiße, weiß ich jetzt die Antwort gerade gar nicht. Und,
was sind dann die Umsätze in 5 Jahren? Mhm. Ja, wo soll ich das denn wissen? So, keine Ahnung, Pitch-Deck zu erstellen. Und dieses ganze Thema war für mich auch echt eine Riesenherausforderung, definitiv.
Aber du hast sie gemeistert. Ihr seid jetzt gewachsen, ihr habt ja auch ein großes Team. Weiß nicht, wie groß seid ihr gerade? So 10 Mitarbeiter?
Nee, 14. Oder
14 sogar schon, na guck mal.
14, ja, die Bilder auf der Seite müssen aktualisiert werden. Alles
klar. Was ist vielleicht dann nochmal so eine Frage auch in Richtung, inwiefern hat Zufall auch so ein bisschen euch, gab es so ein, zwei Situationen, wo Zufall euch in die Karten gespielt hat? Wenn ja, was war das? Kannst du dich dann noch dran erinnern?
Ich weiß, ich glaube ja nicht so direkt an Zufall. Ich glaube immer so ein bisschen daran, dass man das anzieht, was man auch ausstrahlt.
Okay.
Also ich glaube
Law of Attraction.
Ja, doch schon. Und das hatte ich jetzt gestern auch erst mit einem Freund besprochen. Irgendwie komischerweise immer so in dem Moment, wo ich Leute brauche, ziehe ich auch die Form von Leuten an, die ich in dem Moment brauche. So. Und das war dann oft gar nicht gewollt, aber irgendwie ergibt sich das dann oft so. Und ich kann dir jetzt auch gar nicht
sagen. Inwiefern? Das heißt, sie sind dann auf einmal da.
Die sind dann oft da, so. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Aber ja. das ist mir sehr oft passiert, dass ich in den Momenten die Leute getroffen habe, die ich in dem Moment auch brauchte. Ja, das ist schon. Aber ich war auch nie so, dass ich dann irgendwie so zu Hause saß und mir dachte so, ja, gut, dann kommt mal her, ihr Leute, die ich brauche, sondern ich bin schon sehr proaktiv. Also ich gehe schon viel raus, ich telefoniere viel, wie Netzwerken ist echt ein Thema, gerade am Anfang, wenn du eigentlich nichts weißt. Du hast zwar studiert, klar, bist ein paar Jahre in der Konfetti-Abteilung so, also eigentlich weißt du halt nichts, also du musst dir komplett dein Wissen irgendwie neu aneignen. Und da
ist einfach. Und dann gibt es einen, der kennt einen, der kennt einen, und der kann dir helfen.
Genau, und der kann dir helfen.
Okay. wie groß seid ihr jetzt? Also was macht ihr, was kommt so an Liter technisch dann bei euch raus? Ist das so, dass das jetzt ein kontinuierlicher Prozess ist oder ist dann so alle 4 Wochen ist ein Batch fertig und dann habt ihr wieder ordentlich was abzufüllen? Oder ist das jetzt so was Kontinuierliches, dass ihr irgendwie jeden Tag 100 Liter produziert sozusagen?
Wir wachsen aktuell, ja, wir sind jetzt auch ganz spannend, dass ich jetzt gerade mit dir spreche, weil wir sind jetzt gerade in dieser Umbruchsphase, wo wir eben genau
nochmal skalieren.
Auch so das Thema im Ausland verkaufen. Wir haben jetzt eine neue Flasche ein, die eben nur im Handel verkauft wird. Das war übrigens auch ein Riesenthema, ne? Also die Apothekerflasche, die ich, die Boston Round heißt die.
Ja, die auch so zu eurem Design und zur Marke
genau,
so auch gehört.
Genau, die Apothekerflasche, die passt halt nicht in jeden Pfandautomaten rein. Und das wusste man am Anfang natürlich auch nicht.
Überraschung.
Und deswegen hast du auch viele Listungsgespräche, also viele Listungen erstmal nicht bekommen, weil es nicht in den Pfandautomaten passt. So. Und deswegen, jetzt haben wir dann eine Lösung gefunden. Wir haben da jetzt eine Flasche, die reinpasst. Und wir haben auch eine richtige Kiste. So, weil davor hatten wir auch so Kartonkisten verkauft. Jetzt haben wir richtige Kisten. Das macht eben das ganze Thema Lagerfähigkeit viel einfacher. Weil jetzt kannst du auch mit Großhändlern arbeiten. Die können das bei sich im Lager haben, weil mit Kartonkisten, ne, dann fällt eben oft was um. So ist nicht so stabil. Das weißt du natürlich auch alles am Anfang nicht. Aber es war okay. Es war okay, weil wir hatten auch am Anfang nur in der Gastro verkauft. Und da brauchst du keine Kunststoffkisten. Da gehen auch Kartonkisten. Und genau, da sind wir jetzt so in dieser Umbruchsphase ein bisschen größer werden. Andere Flaschen, neue Kisten, eben auch Corona. Durch Corona hat sich viel geändert, weil wir hatten früher unsere Flaschen aus Asien bestellt. Mhm. Und auf einmal sind die Logistikkosten sich einfach mal so verfünffacht.
Ja, okay.
Ist dann irgendwie am Anfang mal für einen Container so 2.300 Euro bezahlt und auf einmal waren es so 10. Und dann mussten wir ganz schnell auf europäische Lieferanten umswitchen. Bin ich aber auch happy, weil das war sowieso mein Plan, früher oder später mit europäischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und du hast ja auch gesehen, dass wir einen Siebdruck haben bei uns auf der Flasche. Genau, das ist im Einzelhandel auch der Fall. Aber unsere Flaschen für den Online-Shop, die haben zum Beispiel jetzt so ein durchsichtiges Etikett, so ein Wash-Off-Etikett. Das lässt sich abwaschen ab 49 Grad. Und das heißt auch da wieder neue Challenge, weil Siebdruck wäre dann nämlich zu teuer gewesen bei der Flasche. Wir mussten eine Etikettenmaschine holen, aber es sollte noch das alte Branding sein und viel Umbruch aktuell, also viel Wachstum mit Mitarbeitern, Flaschen, Kombucha, Finanzierungsrunde, also ja, passiert gerade sehr, sehr
viel. Alle Hände voll zu tun.
Auf jeden Fall.
Was ist so der beste Ratschlag, den du vielleicht auch von deinen Mentoren oder Mentorinnen bekommen hast, so zu diesem Aspekt Wachstum? Wie gehst du damit am besten um?
Also ich hatte, dieser Satz, man gewöhnt sich halt an alles, ne? Also ich konnte mir vor einigen Jahren, hätte ich mir nicht vorstellen können, Inhaberin einer Manufaktur zu sein. Daran habe ich mich gewöhnt. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, irgendwie so ein Team von so vielen Leuten, daran habe ich mich jetzt auch gewöhnt. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, höhere Budgets irgendwie zu verwalten. So, daran gewöhnst du dich irgendwie. Also man gewöhnt sich irgendwie an alles. Man muss es aber auch zulassen können. So, das ist das Ding, weil ich glaube, du ein Unternehmen, kann auch nur dann organisch richtig wachsen, wenn der Gründer irgendwie, die Gründerin irgendwie auch parallel dazu so wächst und es irgendwie auch zulässt. Und wenn du halt total Ängste hast und irgendwie das Gefühl, du kannst das alles nicht, dann glaube ich auch nicht, dass, ja, dann logische Konsequenz, dann wirst du es auch nicht schaffen, das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Das Unternehmen ist ja wie ein Baby.
Ja, ja.
Und das muss dann irgendwann gehen lernen. Und wenn du es halt, ne, nicht richtig erziehst, Mutterliebe, dann wird das auch nichts mit dem Wachstum. Und das hängt sehr an einem selber ab. Also ist alles Mindset am Ende des Tages. So, geht nicht, gibt's nicht. Alles eine Frage von Mindset. Was traue ich mir zu? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Ja, Selbstliebe, all solche Themen.
Kommt dann ja, irgendwie kommt auch da so ein, dazu. Mir kommt da gerade so ein Bild von so einem Frosch, weil Froschfrische sind ja auch Amphibien, die, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, gleich warm sind, ne? Also, wenn die Umgebung eine bestimmte Temperatur hat, dann passen sie sich daran auch an. Mhm. Und wenn du jetzt einen Frosch nimmst und in ein Glas Wasser packst oder einen Topf Wasser und den so langsam erhitzt oder erwärmst, dann passt er sich halt einfach kontinuierlich dran an. So, mhm. Jedes Grad, was wärmer wird, da passt er sich einfach dran an und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es halt an dem Punkt, dass es dann, weiß nicht, ganz schön warm ist in dem Topf. Und wenn du ihn aber einfach aus dem kalten Wasser rausnehmen würdest, jetzt drehen wir es mal um, es heißt zwar kaltes Wasser hier und normalerweise geht es darum, ob man ins kalte Wasser springt, aber jetzt nehmen wir den Frosch mal aus dem kalten Wasser raus und ihn dann in diese Temperatur schmeißt, in der jetzt am Ende auch drin ist, dann würde er sofort rausspringen, weil ja, diese Differenz einfach so hoch ist. Und das klang gerade bei dir auch so, also dass wenn du die Jennifer von, die kurz nach dem Asienurlaub sozusagen nach Deutschland wieder zurückkommt, sofort jetzt ins Heute quasi gepackt hättest, dass das ziemlicher Schock für dich wäre und sagst, okay, das schaffe ich nicht, nein, danke. Aber dadurch, dass das halt so ein Prozess ist und ja, da immer neue Herausforderungen dazukommen und du diese Herausforderung immer wieder aufs Neue meisterst und dann sowas wie Corona kommt und auf einmal man sich doch früher als geplant um neue Hersteller in Europa kümmern muss oder Lieferanten, dass das dann alles gar kein Problem mehr ist, weil man gelernt hat, mit Herausforderungen umzugehen.
Ja, naja, das ist tatsächlich echt so eine Sache. Irgendwie hat man dann echt so viel, also so viel Sachen schon erlebt in den letzten Jahren, dass einen auch einfach nicht mehr so schnell was sowas umhauen Schockt. Kann. Ja, okay. So wirklich so. Ich da auf die Arbeit komme und irgendwie Mitarbeiter so, oh mein Gott, hier ist das und das passiert und denke ich mir halt so, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber vor drei Jahren wäre ich wahrscheinlich genauso ausgetickt.
Ja, ja. Und jetzt sagst du einfach, erzähl mal und dann wird es jetzt spannend.
Wie kriegen wir das jetzt gelöst, genau.
Ja, ja. Cool. Ja, liebe Jennifer, wo kann man euch finden, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt am Anfang gerade gehört, Kombucha ist was nicht nur lecker schmecken kann, sondern auch was meinem Darm helfen kann. Und da gibt es jetzt, habe ich neulich auch einen Artikel von Eckhard von Hirscher, habe ich gelesen, dass wir sowieso durch unsere ganze Ernährung, die wir haben, dass sich in unserem Darm ziemlich viel, dass da so ein bisschen die Diversität fehlt. Ne? Also Stichwort Klimawandel, dass wir so viel an Biodiversität auf unserem Planeten verlieren, aber auch in uns drin, einfach durch unsere Ernährung, die sich ja in den letzten Jahren ja auch ein bisschen gewandelt hat, durch die ganze Industrialisierung und die Produkte, die da so entstehen und in Regalen stehen, ja, dass sich da einfach auch unser Mikrobiom, so heißt es ja, ne, und Darmflora einfach nicht mehr so vielfältig ist und dadurch natürlich auch am Darm hängt viel, hat viel Auswirkungen auch auf Gesundheit, ne, dass da auch dann einfach viel auch auf meine persönliche Gesundheit sich das auch widerspiegelt und das aber noch so ein Thema ist, was sehr, ja, noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, jetzt immer mehr natürlich an Popularität.
Die Psyche meinst Popularität, du, das Menschen, ne?
Genau.
Die gewinnt. Psyche auch, ja, genau.
Und wo, also das heißt, man kann Kombucha bei euch, weil in Köln gibt es zum Beispiel jetzt noch nicht, habe ich gesehen, kann man euch noch nicht irgendwo im Einzelhandel kaufen. Das heißt, ich müsste es noch bestellen sozusagen
im Online-Shop. Ansonsten, Online-Shop müsstest du es noch bestellen, tatsächlich, ja.
Okay.
Aber ansonsten dauert nicht mehr lange und dann sind wir auch
im okay.
Sehr gut. Oder du bestellst es im Online-Shop, genau. Online-Shop, Partner, Online-Shops, Amazon, das ist noch so ein Thema, aber ja, hier so in Deutschland sind wir aktiver auf jeden Fall, so von Bremen bis Flensburg hoch und dann, meine ich, Und dann Berlin, München jetzt auch aktiver auf jeden Fall. Also Plan ist auf jeden Fall, dass wir bis zum Ende des Jahres flächendeckend gelistet sind.
Okay, ja, cool. Bis dahin gehe ich auf den Standort bei euch auf der Webseite und gucke mal, ob es zufällig bei mir in meiner Stadt auch jemanden gibt, der
du kannst ja mal, kannst ja auch mal gerne, halt dann, genau. Ja, du kannst aber auch gerne sagen, wo du gerne einkaufen gehst, in welchem Edeka-Markt und dann einfach selber zum Marktleiter gehen, weil die können nämlich über so ein Portal, das nennt sich Foodstarter, den Kombucha bestellen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Genau, da kannst du einfach als Marktleiter online gehen und sagen, ich hätte gern dieses Produkt und dann schicken wir das dem Marktleiter zu. Mhm.
Also das funktioniert aber aktuell gar noch bei Edeka oder kann ich das auch bei Rewe und so weiter machen?
Das geht nur bei Edeka, genau. Das ist eine Plattform oder ein Start-up, was quasi von Edeka gegründet wurde.
Okay, alles klar. Gut, Edeka gibt es sicherlich irgendwie noch mal in der Umgehung, bei mir in Köln auf jeden Fall. Und
wäre lustig, bei, wenn du das machst. Bitte eine Flasche Kombucha aus dem Foodstarter, danke.
Nee, und dann bestellen die jetzt einfach für mich, oder wie?
Ja. Der Kunde ist König. Wenn du sagst, ich würde hier gerne Kombucha kaufen von der Marke Roh, dann bestellen die das. Wir haben ja auch gerade so eine Display-Aktion, also so ein Aufsteller, ne?
Ja.
Und den
kann aber dann sagen die nicht direkt, okay, wir warten erstmal, bis irgendwie 10 Leute nachfragen, bis wir das machen, sondern wenn ich als Einzelperson hingehe, dann bestellt der für mich. Okay, ja, cool. Sehr gut. Da bin ich doch gerne König. Ansonsten, Instagram ist wahrscheinlich was, wo man auch gut was euch folgen kann, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, was genau. Eventuell neue Geschmacksrichtungen
angeht. Kommt jetzt im Juni, Sommergeschmackssorte mit der neuen Flasche, es bleibt spannend.
Okay, wenn die Folge rausgekommen ist, dann gibt es wahrscheinlich schon die neue Sorte. Ja, danke dir, Jennifer, für die Einblicke in die spannende Reise in die Welt des Kombuchas und natürlich auch in den Aufbau von Roh Kombucha und was da so für Herausforderungen, Steine bei dir im Weg lagen und wie du sie aus dem Weg geräumt hast.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Das war's wieder mit dem Podcast für diese Woche. Nächste Woche, Dienstag, geht es weiter mit Robin, mit dem ich mich über das Drucken von Fisch unterhalten habe. Mehr möchte ich da noch gar nicht verraten. Von daher folge dem Podcast gerne hier direkt, damit du diese Folge auch dann nächste Woche nicht verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao.